Schön, dass der Saal voll ist. Ich weiß, ich fange jedes Mal meine Predigt so an, aber es ist doch immer wieder wirklich so. Also schön, dass ihr mir zuhört und vor allem vielleicht auch Gott hören werdet. Und ich bin unglaublich dankbar, weil mal wieder Betty und Wolfgang und ich uns nicht abgesprochen haben. Aber ich das Gefühl habe, Gott zieht einen roten Faden und hat was vor mit unserem Gottesdienst. Und meine Anfangsfrage ist, will ich das wirklich? Will ich das wirklich? Ja. Also das, was Betty gesagt hat, hat einfach super gepasst. Deswegen habe ich sie gebeten, mir ihre Sachen nochmal zu geben. Christsein, einerseits denkt man dabei vielleicht an, ja, schön, Gott meint's ja irgendwie gut mit mir, ja, dann gibt's die wunderbaren Kinderlieder und die wunderbaren Dinge, die man den Kindern sagt, und dann gibt's so ein paar Sachen, die sagt man den Kindern lieber nicht, ja, weil Christsein ist ja nicht nur immer schön, entspannt, bequem, ja. Ja, Last oder Geschenk, was ist es denn nun? Und ehrlich gesagt bin ich in meinem Leben öfter mal in einer Situation wo ich gedacht habe, ja, die Christen, die reden darüber, dass es ein Geschenk ist. Aber in Wirklichkeit ist es eine Last. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, und ich meine, also ich habe eine Geschichte gehört von einem Paar, was fleißig bis zu ihrem Lebensabend den 10% gespendet hat, was ja schon sehr viel ist, und die dann am Ende aber gesagt haben, es war irgendwie trotzdem nicht so viel für uns da. Ich weiß, dass viele hier mindestens einen Urlaub im Jahr der Gemeinde spenden. Und man könnte auch einen Urlaub mehr machen, oder? Schon auch eine Last, oder? Sind wir mal ehrlich. Ein Lehrer, ein Dozent an meinem Theologiestudium, ein Sprachwissenschaftler, wirklich ein Genie, also auf seinem Gebiet, unglaubliches Potenzial hatte der. Und er hat uns mal so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt und erzählt, dass er quasi mit Minijob-Verhältnis seine Pastorenarbeit angefangen hat. Nach seiner Professur in den Sprachen Altgriechisch und Hebräisch. Also er war Professor, Gelernter, und ich sag's mal so, das Uni-Gehalt ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ja. Und er hat halt erzählt, dass es eben, ja, dann ein bisschen kleiner bei ihnen funktioniert haben musste, durfte, wie auch immer. Dass sie eben in Miete gelebt haben und dass es man schon immer ein bisschen gucken musste, wie es so funktioniert. Es hat immer irgendwie funktioniert, nur für die Rente. Jetzt ist auch nicht den großen Betrag, aber es funktioniert immer noch. Und ich habe mir gedacht, ist schon irgendwie krass, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas hörst, oder wie es dir geht, wenn du dein eigenes Leben anschaust. Vielleicht denkst du manchmal, also ich könnte doch ein bisschen mehr Lebensqualität haben. Und so habe ich meine Predigt genannt: Christsein, ein teurer Weg. Ja, also jetzt nicht nur finanziell gesehen, weil es gibt ja zig andere Entbehrungen, die man vielleicht sich auch in irgendeiner Form ins Leben reinholt. Und Jesus sagt uns ja, wenn wir ihm nachfolgen wollen, sollen wir unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Wir sollen uns selbst verleugnen. Also sprich, wir stellen uns ganz hinten an, kommen als allerletztes. Und ja, klingt nicht so nach Lebensqualität, oder? Was ist es denn nun? Ist es eine Last? Ist es ein Geschenk? Und ich will uns ermutigen, auch wenn ich so anfange, ja, weil ich glaube, Gott hat da schon eine Idee. Ich habe letzte Woche ein paar Lehrer, also das ist ja wunderbar, ne? Wenn man an der Schule arbeitet, dann hört man immer die Gespräche. Ne? Das ist total spannend im Lehrerzimmer. Manchmal sitze ich einfach nur drin, um den Gesprächen zuzuhören. Und sie haben sich unterhalten darüber, wie soll ihr Lebensabend aussehen? Und einer hat gesagt, naja, also ganz einfach, ich werde alt, ich bleib gesund und dann bin ich irgendwann weg. Ich gesagt habe, ja, gut, wenn das immer so einfach geht, gell? Aber ja, warum nicht, gell? Also man kann zumindest mal sagen, so in dem Moment, wo es schwierig wird, lass ich's halt. Ja, so hat es jemand gemacht, der in unserer ersten Wohnung über uns lebte. Da kam dann auf einmal irgendeine Diagnose und dann hat er sein Leben beendet. Christsein. Ist es der teurere Weg? Muss ich mir das gut überlegen? Habe ich es mir wirklich gut überlegt? Ja. Also ich möchte keine Zweifel sehen, aber die Frage ist, will ich das wirklich? Und ich möchte einen Text von Petrus mit uns anschauen. Ihn liebt ihr ja, sagt Petrus. 1. Petrus 1, Vers 8 bis 19. Und er schreibt eben an Menschen, die es auch nicht so einfach hatten im Glauben. Und ja, lass uns einfach mal reinhören. Ihn liebt ihr ja, also Jesus. Ihn, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und ihr jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens und Lebens erreichen. Das endgültige Gerettetsein. Nach dieser Rettung haben schon die Propheten gesucht und geforscht. Und sie haben die Gnade angekündigt, mit der ihr nun beschenkt seid. Sie forschten danach, auf welche Zeit und welche Umstände der Geist von Christus, der schon in ihnen wirkte, hinwies. Er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die über Christus kommen und die Herrlichkeiten, die danach folgen würden. Gott ließ sie erkennen, also die Menschen von damals, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Euch ist das alles jetzt von denen verkündigt worden, die euch mit der Rettungsbotschaft vertraut gemacht haben. Sie taten das in der Kraft des Heiligen Geistes, den Gott vom Himmel gesandt hat. Selbst Engel brennen darauf, Einblicke in diese Dinge zu bekommen. Darum seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn. Bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem geprägt sein, der heilig ist und der euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in Gottesfurcht, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opfers, dem Blut von Jesus Christus. Jesus, hilf mir uns heute, die Dinge zu sagen, die dir wichtig sind. Du weißt, was mir den Tag heute schwerer macht, und ich weiß, dass du auch da einen Plan hast, Herr. Danke dafür und danke, dass wir dir zuhören dürfen heute Morgen. Amen. Ja, genau, also tatsächlich hat mich heute eine Nachricht erreicht, dass es meinem Schwiegeropa nicht so gut geht und das beschäftigt mich ein bisschen nebenbei. Aber ich weiß, dass es eine Botschaft gibt, die Gott unglaublich wichtig ist. Und die Lieder, ich habe mir gedacht, das ist so genau die Gliederung meiner Predigt. Ja? Also du sagst, wo die Sonne aufgeht, er ist der, der den Plan hat, der den Durchblick hat. Und wir sind zu Jesus gekommen und zu seiner Rettung gekommen. Und zum Schluss haben wir gehört, wie wir diese Kämpfe meistern können. Und ehrlich gesagt, also das wird auch mein Ablauf heute sein. Ich will uns ein bisschen Tipps geben, wenn wir Bibel lesen, wie können wir diesen Text verstehen? Ja, also der Petrus, der haut ja raus. Ja, der sagt einen Satz nach dem nächsten und wir denken uns, ja, ich habe Teil 1 noch nicht verstanden und du machst schon weiter. Ja, so ohne Punkt und Komma. Deswegen habe ich versucht, die Themen rauszusuchen, die in diesem Text denn vorkommen. Und vielleicht habt ihr es gemerkt und ihr dürft mal die nächste Folie zeigen. Wir haben immer wieder ein paar Dinge, die wiederholen sich. Ja, das ist immer gut beim Bibellesen. Wenn sich was wiederholt, heißt es, das könnte schon so ein bisschen das Thema vom Text sein. Okay? Jetzt sieht man hier so verschiedene Farben. Eine Farbe sieht man vielleicht ein bisschen öfter. Das ist die Farbe Grün und die steht hier für das ganze Thema Rettung und Gnade. Okay? Also Petrus hat hier ein Thema und das sehen wir auch, nämlich das Ziel eures Glaubens, gerettet sein. Das ist sein Thema, mit dem er hier den Christen etwas mitgeben möchte. Den Christen, denen es nicht so einfach geht, die es nicht so einfach haben. Solange ihr noch hier in der Fremde seid, schreibt er, und das kommt immer wieder in dem Brief durch, und er schreibt diesen Brief an eine Reihe von Gemeinden, und möglicherweise waren dort Christen, die sich eben sehr fremd gefühlt haben, ja, weil sie vielleicht erstmal wirklich Fremde waren in den Gebieten und dort gar nicht ursprünglich geboren sind. Aber vielleicht auch, weil sie aus der jüdischen Gemeinschaft mehr oder weniger rausgeflogen sind und jetzt nochmal eigentlich, ja, es ist so eine eigene Gruppe waren, da war die Hälfte der Verwandtschaft nicht mit dabei, ja. Die sind nämlich alle brav Juden geblieben. Und sie mussten damit leben, dass sie auf einmal irgendwie Fremde waren. Und er spricht mit ihnen und ermutigt sie mit dem großen Thema Rettung. Darfst du mal die nächste Folie zeigen? Also dieses Thema, die grünen Punkte, die kommen noch ein paar Mal vor. Am Ende dann nochmal. Zwischendrin habe ich Sachen rot gemacht. Und da habe ich nämlich auf die Dinge geschaut, wo haben Menschen denn irgendwie einen Bezug zu Gott und was ist ihre Einstellung dazu? Menschen, und ich habe die Engel auch mal mitgenommen. Und wir sehen, am Anfang sagt der Petrus, Leute, es ist schon was gut bei euch. Ihr liebt ja, ihr liebt ihn. Ja, das ist eure Haltung, eure Einstellung. Das ist schon ziemlich viel gut. Ja. Und wir sehen aber, dass es noch andere Menschen gibt, die eine Haltung in irgendeiner Form zu diesem Gott hatten. Menschen, die noch nicht in der Beziehung waren und Menschen, die Engel, die eben auch in einer anderen Art von Beziehung mit Gott sind. Und spannenderweise haben die Engel es nicht so gut wie wir. Dann, wie gesagt, das Thema Rettung, das hängt zusammen eben mit diesem ganzen, was hat Jesus getan? Und schlussendlich gibt es dann noch so ein paar Sachen, wo wir merken, oh, jetzt geht's wieder um dieses Schwere. Ja. Ich bin heilig, sagt Gott, und ihr sollt auch heilig sein. Ein paar Sachen habe ich noch blau gemacht, da geht es nämlich um das, wie Gott sich darstellt, welche Dinge er über sich sagt. Und so gibt es eine Zusammenfassung an Themen, worum es geht. Und das ist auch das, was ich heute predigen möchte. Das eine große Thema ist unsere Einstellung, unsere Haltung vor Gott. Wie stehen wir vor ihm? Was denken wir über ihn? Was sagt er über sich? Wer ist er eigentlich? Um was geht's? Und es geht tatsächlich darum, wie wir über Gott denken. Theologie ganz praktisch. Und dann nähern wir uns dem Thema, was hier, würde ich sagen, trotzdem auch ein Schwerpunkt ist. Das ganze Thema der Gnade und Rettung. Weil das ist, wo Petrus sein Christen diesen Glauben schmackhaft machen möchte. Und dann schauen wir aber, wie passt es mit diesem Lebensstil, mit dem alltäglichen Verhalten zusammen, was die Christen sich jetzt doch noch irgendwie aneignen sollen. Ja. So, mein erster Gedanke heute ist, Gott ist anspruchsvoll. Wisst ihr, ich bin gerade in einer Fortbildung und einer der Dozenten in dieser Fortbildung nennt sich auch Christ. Und er packt immer wieder in diese Fortbildung, ist keine christliche Fortbildung, er packt immer wieder so ein paar seiner Weltanschauungen mit rein. Und dann redet er auch gerne mal von der vollkommenen Liebe Gottes, sagt dann aber so in Nebensätzen, dass die Christen ja irgendwie von vorgestern sind mit ihrem Missverständnis von Himmel und Hölle. Und der Dozent, der ist unglaublich beliebt bei seinen Zuhörern, ja. Also die kaufen sich die Bücher von dem und so weiter. Und ich glaube, er wird so manchen, wahrscheinlich wird er erfolgreicher sein mit seiner Mission als ich in diesem Kurs. Und er wird so manchen zum Pantheismus bekehren, weil er irgendwie auch noch so Hindu-Ansichten auch noch mit reingepackt hat in seinen Glauben. Aber wisst ihr, ich will ihn gar nicht verurteilen, sondern ich glaube nur, wir haben gern einen Gott, der uns passt. Ja. Ich glaube, wir glauben gerne an einen Gott, der uns passt. Aber wenn der Gott nicht der ist, der uns passt, was machen wir dann? Ja. Gott, wir sind doch schon okay miteinander, oder? Wisst ihr, dass es in der Bibel nicht diesen Beziehungsstatus mit Gott gibt, wir sind schon okay miteinander, so passt schon. Gibt's nicht. Findest du nicht in der Bibel. So passt schon, so. Bisschen noch schwierig, aber ja, so ein bisschen gläubig bin ich auch. Dazu hat Jesus nicht eingeladen. Und manchmal würden wir Gott gerne so uns machen, wie wir ihn eben gerne hätten. Ja. Es wäre auch schön, doch, wenn Gott einer ist, bei dem irgendwie alles okay ist. Alle dürfen sich in seiner Liebe sonnen. Außer Hitler natürlich, ne? Aber sonst alle. Und vielleicht nicht mein Nachbar. Aber sonst alle. Und ich sowieso. Wisst ihr, ich finde diesen Gott in der Bibel nicht. Ich finde keinen Gott, der von sich sagt, ich bin heilig, aber ja, ist mir nicht so wichtig, meine Heiligkeit. Ist mir auch nicht wichtig, wie ihr dazu denkt. Eure Haltung ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache euch geht's gut. Uns geht's gut. Ja. Ich glaube, dass wir selber merken, dass unser Glaube ziemlich fad wird, wenn wir so mit Gott umgehen. Mir hilft es manchmal, dass ich mir vorstelle, Gott sieht mich jetzt gerade. Gott sieht mich jetzt gerade, wo ich auf mein Handy tippe, obwohl ich fahre und das nicht sollte. Ja. Und damit vielleicht einen Unfall riskiere. Gott sieht mich gerade. Ja. Vor ein paar Wochen hat mich die Polizei angehalten und hat gesagt, hier aussteigen. Wir haben ihre Geschwindigkeit gemessen. Ich gesagt, oh, war nicht gut. War nicht gut. Und sie haben am Ende gesagt, ja, gestehen Sie. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn sonst machen? Also, ja, ihr habt es doch kontrolliert. Ihr wisst es doch. Und Gott sieht dich auch. Gott sieht jeden Moment. Da gibt es nicht deinen christlichen Lifestyle und dann noch irgendwas daneben, was er nicht sieht. Ne? Gott ist anspruchsvoll und ich hoffe, dass dein Gottesbild eins ist, bei dem Gott anspruchsvoll bleibt. Gott bleibt uns die größte Aufgabe. Und ich glaube, nur dann verstehen wir Gott richtig. Paulus sagt mal, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack raussuchen, die sagen, was ihnen die Ohren kitzelt. Ja, das ist wunderbar heute im Internet. Da kann man sich genau die Predigten anhören, die man hören möchte. Das ist praktisch. Ja. Also nicht falsch verstehen. Es gibt Dinge, die sind so gut und wir dürfen sie einfach genauso gut annehmen. Aber wenn Gott was sagt, was uns vielleicht nicht so passt, dann ist Gott immer noch gut und dann ist es unsere Sache zu überlegen, nehmen wir das an oder nehmen wir es nicht an. Ich habe auch letzte Woche mal wieder eine Christenkritik gehört, ja, so Freikirchen, was ist bei denen alles schwierig, ja. Es sind eine moderne Bewegung mit ultrakonservativen Werten. Und wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Ja, wir können uns mal überlegen, wie sollen wir denn sein als Freikirche? Wie sollen wir sein? Aber da gibt es halt dann die Möglichkeit, dass wir sagen, wie wollen es die Leute gern hören? Oder wir überlegen, was würde denn Gott gerne sagen wollen? Und wenn wir nach Gott fragen, dann wird da wahrscheinlich was anderes auskommen, als wenn wir nicht nach ihm fragen. So, deswegen, ich glaube, es ist wichtig für uns immer wieder zu akzeptieren, dass Gott anspruchsvoll ist, so wie er ist. Wie stehst du vor Gott? Und lass mich dir sagen, wenn du heute nicht sagen kannst, ich bin garantiert im Himmel, weil Gott meine Schuld vergeben hat, dann stehst du ziemlich schlecht vor ihm. Wisst ihr, Gott wollte diese Beziehung zu uns Menschen, aber er hat diese Beziehung nicht um jeden Preis im Sinne von wie ihr wollt, ne? Sondern Liebe hat ihren Preis. Und Gott hat gesagt, ich bezahle diesen Preis. Und da kommen wir jetzt ein Stück weit drauf. Es gab Menschen vor Jesus, die haben schon versucht, an Gott zu glauben. Ja? Die wollten es schon richtig machen und die hatten nach Antworten bei Gott gesucht. Und das sagt uns dieser Text. Ja, sie hatten eine andere Haltung, als wir vielleicht manchmal haben. Eine fragende Haltung, eine demütige Haltung. Eine Haltung, mit der sie gesagt haben, Gott, zeig mir, wie es wirklich ist. Zeig mir, wie ich es machen soll. Sag mir was über dich. Sag mir was über die Pläne, die du hast. Sag mir was über die Zukunft. Was wird noch kommen? Irgendwie passt, die Verbindung ist doch noch nicht so, wie sie sein soll. 12-mal im Alten Testament, mindestens 12-mal lesen wir, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein, sagt Gott diesen Menschen. Und sie merken, irgendwie ist es noch nicht so. Es ist noch nicht so innig, wie wir es gerne hätten. Es ist noch nicht so eine Beziehungsqualität da. Wir können noch nicht, wir haben noch nicht wirklich, was Gott uns versprochen hat. Und das ist das, wovon der Text spricht. Und er sagt, es gab Menschen, die haben sich auf die Suche gemacht und Gott hat ihnen geantwortet. Und eine Antwort ist zum Beispiel Jesaja 40, Vers 9, lese ich, und den Vers 11, 538 vor Christus aufgeschrieben. Steig auf einen hohen Berg, du Freudensbotin Jerusalem. Ruf mit lauter Stimme deine Botschaft aus, du Zionsstadt. Tu es unbesorgt, hab keine Angst. Sag den Städten Judas, euer Gott kommt. Er führt sein Volk wie ein guter Hirte, der die Lämmer auf seinem Arm nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet. Wisst ihr, 500 Jahre vor Jesus und dann kommt Jesus, stellt sich hin und sagt, ich bin der gute Hirte. Und ich glaube, das wird manchmal so übersehen. Jesus ist halt auch einer gewesen, der da gepredigt hat, ja, ein paar nette Sachen gelabert hat. Wisst ihr, ihr wisst es, glaube ich, aber viele Menschen wissen es nicht. Hey, Jesus war nicht da, um der erste Hippie zu sein. Ja, Jesus war nicht da, um einen netten Club von Gläubigen zu gründen. Jesus war der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Ich bin der dich leiten will durch dein Leben. Und Jesus, er sagt noch ein paar andere Sachen. Ja, welcher Mensch, hast du schon mal erlebt, dass irgendein Mensch gekommen ist und gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben? Wer sagt sowas? Jesus. Und ich kann mir vorstellen, wie schockierend, wie schwierig das für die Jünger war, als sich auf einmal irgendwie das Blatt um Jesus herum wendet. Ja, wir gehen jetzt in die Osterzeit rein.
Und da gibt es so ein paar Verse, die überliest man gerne mal. Ja, Jesus wird verhaftet und dann heißt es in Markus 14, Vers 51, einer von den Jüngern bekam richtig Panik. Ja, einer von den Jüngern, als er das sah, drehte er sich um, rannte weg, verlor dabei so seinen Mantel und rannte weiter. Der rannte nackt von Jesus weg. Warum? Weil es schockierend war, was hier passierte. War nicht einfach, aber ja gut, Jesus, jetzt wird er halt verhaftet, gell? Lass mich nochmal in die Szene reingucken. Matthäus 24, 49 bis 52. Also dieser Hinweis mit dem Mann, der wegrennt, nackt, steht im Markus-Evangelium, aber wir schauen trotzdem mal beim Matthäus rein. Judas ging sogleich auf Jesus zu und sagte, sei gegrüßt, Rabbi. Und er küsste ihn so, dass alle es sehen konnten. Jesus sagte zu ihm, Freund, komm zur Sache. Darauf traten die Bewaffneten heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Einer von den Jüngern zog sein Schwert, hieb auf den Bevollmächtigten des obersten Priester ein und schlug ihm ein Ohr ab. Aber Jesus befahl ihm, steck dein Schwert weg, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater um Hilfe zu bitten brauche und er schickt mir sofort mehr als 12 Legionen Engel? Ich habe mal geguckt, was 12 Legionen Engel sind. Eine Legion etwa 5.000 bis 6.000 Soldaten. Die haben eine ganze Stadt, eine ganze Provinz bewachen können als Römer. Rom hatte zu einer gewissen Zeit 23 Legionen oder so. Weiß ich jetzt nicht, ob die Info 100% stimmt, müsst ihr nochmal historisch nachschauen. Aber was stimmt ist, Jesus redet hier davon, ich muss nur einmal mit dem Finger schnipsen und dann stehen hier 60.000 Engel und holen mich aus der Situation raus. Und das ist das Bewusstsein, mit dem er die nächsten Minuten und Stunden begeht. Und wisst ihr, was das mir macht, ja? Ich denke mir, das hält doch kein Mensch aus. Ja. Gibt doch diese, also gibt immer so Challenges, Jugendliche machen Challenges, alles Mögliche. Ja, das Einfachste ist noch nicht lachen, Challenge, ja. Du siehst irgendwelche witzigen Sachen, Witze, hörst was und du sollst einfach nicht loslachen. So, Jesus, er sitzt quasi auf dem Folterstuhl und er soll den Knopf zur Befreiung nicht drücken. Also, was tut er sich da an? Und Jesus sagt so Sachen wie, niemand nimmt mir mein Leben, Johannes 10, Vers 18, ich gebe es freiwillig. Ich kann es abgeben, ich kann es auch wieder an mich nehmen. Und es führt mich zu dem Punkt, das Christsein ist nicht einfach nur ein Lifestyle guter Gefühle. Christsein ist nicht einfach nur, ja, weil die Christen so nett sind, gehe ich dahin. Entweder sind die Christen, die ersten Christen, die größten Lügner und Schwindler gewesen, die es auf der Welt gab, die dann auch noch so dumm waren und für diese Lüge ihr Leben geopfert haben. Oder ist es das Einzige, was wirklich zählt? Und mir ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jesus macht das alles, weil er uns diese Gnade erkaufen möchte. Weil er uns eben diese wirkliche Last, die schwerste Last unserer Gottesferne nehmen möchte. Er möchte nicht, dass wir ein sinnloses Leben führen. Und sinnlos, weil wir irgendwann mal nicht bei ihm ankommen werden. Wenn wir ohne ihn leben. Ein Satz ist mir sehr wichtig. Wenn uns das Kreuz nichts mehr bedeutet, ist unser ganzer Glaube bedeutungslos. Wenn uns das Kreuz nichts mehr bedeutet, ist unser ganzer Glaube bedeutungslos. Und manchmal gibt es mir bei mir im Alltag so Situationen, wo ich denke, ja, Jesus, okay. Irgendwann mal ist halt irgendwas mit dir passiert, aber. Wenn der Teufel irgendwann mal dasteht und sagt, der Hans-Peter hat heute mal wieder gesündigt, hat bei dir nicht Jesus nichts verloren, dann steht Jesus da und sagt, ja, Hans-Peter hat heute gesündigt, aber ich bürge mit meinem Blut für seine Gerechtigkeit. Er bekommt diese Beziehungsqualität zu mir geschenkt. Wir müssen uns mit keiner Minute Bibel lesen, Beziehungsqualität mit Gott erarbeiten. Wisst ihr, was ich so herrlich finde, dass manchmal, wenn ich müde bin und platt bin, dass ich sagen darf, Herr, es ist so gut, dass du mich siehst. Es ist gut, dass du mich jetzt versorgen kannst. Dass du mir jetzt Kraft gibst. Amen. Mehr nicht. Ich muss nicht 100.000 religiöse Dinge machen. Keine drei Vaterunser. Brauche ich alles nicht. Das ist mein zweiter Gedanke. Gnade ist mehr als ein Gefühl. Und ich will dich einladen, besinn dich auf die Gnade. Erinnere dich, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, haben wir im Gebet gehört. Schau mal, im Endeffekt, es ist doch total gut zu wissen, oder? Dass wir erstmal zuschauen dürfen, was Gott tut. Wir müssen nicht sofort in Aktion gehen und sagen, hier, meine Ziele, dies, das, was willst du tun, Gott? Sondern wir dürfen erstmal sagen, Gott, was hast du für mich getan? Gott, was tust du gerade schon jetzt, schon in meinem Alltag, während ich gerade vielleicht alles irgendwie kaputt mache, während ich gerade so Entscheidungen treffe, die ich selber nicht toll finde. Aber was tust du gerade? Diesen Blick, diesen Switch zu bekommen, hat mir immer wieder geholfen. Ich habe mal gepredigt und passt hier, denke ich, auch rein. Ruhe beginnt mit Rettung. Dann, wenn wir aus der Gnade etwas tun, dann ist es haltbar. Und ich glaube, deswegen müssen wir es immer wieder hören. Ja? Also Christen predigen immer wieder dasselbe. Warum? Ja, weil die Rettung nicht nur unser Start ist, sondern weil die Rettung auch unser Ziel ist. Weil wir den ganzen Weg dazwischen durch Rettung schaffen. Weil Jesus einer ist, der sagt, hey, gefallen, kein Problem, ich heb dich wieder auf, es geht weiter. Weil er einer ist, der sagt, ich trag dich durch bis zum Ziel, ich nehme dich mit und der ganze Weg wird durch mich begleitet sein. Das ist das, was Gott uns schenken möchte. Was ist Gnade? Gnade ist nicht nur unverdientes Geschenk. Gnade ist Wohlwollen, es ist Freundlichkeit, es ist Freude. Ja, Charis, es ist verwandt mit dem Wort Freude. Gott behandelt dich gut und er freut sich an dir, obwohl er allen Grund hätte zu sagen, ja, war heute vielleicht nicht so dein Tag. Und wie gut ist es, wenn wir den Tag manchmal vielleicht damit beginnen, dass wir sagen, Gott, ich danke dir einfach mal dafür, dass du da bist. Und zeig mir mal was wieder neu von deiner Gnade. Ich will mich auch an dir freuen. Wenn du entscheidest, dich an mir zu freuen, dann will ich das mit dir auch. Letzte Woche hatten wir von den Basics gehört, die wir für den Glauben brauchen. Ich glaube, Gnade ist so eines dieser Basics. Wenn wir die Dinge aus Gnade tun, dann haben sie eine andere Qualität. Manchmal hören wir uns die Ansprüche an und sagen, hey, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Und manchmal ist es schwer, was Gott von uns verlangt. Aber das hat Wolfgang schon anklingen lassen. Und ich will es nochmal sagen, Gott wird dir die nötige Kraft dafür geben. Ich habe diesen Moment nicht vorbereitet, aber vor einigen Monaten hatte ich im Abend mal eine Situation, wo ich gesagt habe, Gott, es ist so schwer. Der Weg mit dir ist so schwer. Und ich will jetzt gerade nicht das Abendmahl nehmen, weil das heißt ja einfach nur, dass es weitergeht. Egal wie es weitergeht, es bleibt schwer. Und dann habe ich gesagt, aber vielleicht gibt es eine Hand, die mich aufrichtet oder die mitgeht. Vielleicht, wenn du willst, dass ich weitergehe, dann schenk mir Menschen, die mich aufrichten. Und Emil, ganz kurz, komm. Wenn mir der Stein zu schwer ist, dann gibt es jemand, der nimmt genauso mit, darf seine Hand runter tun. Der trägt genauso mit. Und es dürfen wir füreinander sein. Und das Coole ist, dass Jesus seine Hand auch noch drunter legt. Und das ist der Punkt, wo du verstehst, dass das Christentum keine Last ist. Danke. Dass das Christentum am Ende eine Freiheit ist, weil er versprochen hat, dass die Last nicht zu schwer sein wird. Er wird seine Hand darunter heben. Wenn du nur sagst, ich brauche diese Gnade, dann wird er sich da hineinstellen und deine Last tragen. Spurgeon schreibt, der Herr gibt vielleicht kein Gold, aber er gibt Gnade. Er gibt vielleicht keinen Gewinn, aber Gnade will er geben. Er wird uns gewiss Prüfungen senden. Er wird auch die entsprechende Gnade verleihen. Wir mögen berufen werden zu arbeiten und zu leiden, aber mit der Berufung wird alle dazu nötige Gnade kommen. So, mein dritter Gedanke ist, lass dich von der Gnade prägen. Ja, also versteh mich nicht falsch, du darfst auch natürlich sagen, Gott, ich merke, hier ist eine Baustelle in meinem Leben und jetzt muss ich das irgendwie angehen. Und dann darf man auf jeden Fall alle menschlichen Mittel zur Verfügung, die man zur Verfügung hat, dafür einsetzen. Ja, ich glaube, das ist sogar auch Gottes Wunsch. Dass wir nicht einfach nur sagen, ja, oh, bin halt eben ein süchtiger Mensch. Brauche heute wieder deine Gnade. Morgen auch wieder, übermorgen auch wieder, eigentlich immer. Nein, du darfst die Dinge anpacken. Gnade heißt nicht, jetzt geht's ein bisschen leichter weiter. Gnade heißt schon, da ist ein Geschenk. Du darfst das Geschenk kennenlernen. Ja. Du darfst dich auf dieses Geschenk einlassen. Du darfst etwas über dieses Geschenk lernen. Und Petrus finde ich ziemlich spannend, weil er beschreibt das Leben als Nichtchrist, als ein sinnloses Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du darüber nachdenkst. Ja, man kann sich doch selber Sinn schaffen, oder? Man braucht dafür doch Gott nicht. Wie sinnvoll ist dieses Leben wirklich? Wenn man ins Weltall schaut, sind wir alle ein Sandkorn. Nicht wenn überhaupt. Unsere Erde ist der Sandkorn oder eigentlich unsere Sonne ist der Sandkorn. Deswegen ist unsere Erde vom Sandkorn der Sandkorn. Und manche biblischen Schreiber haben es gut erkannt und gesagt, alles, was wir hier tun, ja, kannst dir noch so viel anhäufen, du kannst noch so viel tun, alles ist ein Haschen nach Wind. Am Ende ist nur noch Wind. Aber in diesen Wind kommt Gott hinein und sagt, es gibt die Chance, Herrliches zu tun, Heiliges zu tun. Kadosh ist heilig im Hebräischen, Kavod ist schwer. Ich liebe dieses Wortspiel, was auch die Bibel selber macht, weil heilig und schwer heißen nicht schwer im Sinne von, es ist alles schwer, sondern gewichtig. Ich darf gewichtige Dinge tun. Ich darf mit Gott zusammen Bleibendes tun. Und wenn ihr dieses Kapitel zu Ende lest, dann werdet ihr lesen, sein Wort bleibt. Das, was er tut, bleibt. Das, was er sagt, bleibt. Das, was er mit uns zusammen bewirkt, das hat bleibenden Einfluss. Und ich glaube, jeder Mensch hat dieses Bedürfnis, in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen. Und ja, kannst du machen. Für Menschen, die dann auch wieder weg sein werden von diesem Planeten. Also kannst du es eigentlich auch genauso gut lassen. Oder es gibt einen, der sieht dich und für den lohnt es sich, diesen Aufwand zu machen. Es gibt diese Sage um Petrus rum, dass er von Rom gegangen war und eigentlich weg wollte. Und dann sieht er Jesus und sagt, Quo vadis, Domine, quo vadis, wohin gehst du her? Und dann bekommt er die Antwort, ich gehe nach Rom, um mich erneut kreuzigen zu lassen. Und das ist der Punkt, an dem Petrus switcht und sagt, dann gehe ich jetzt auch wieder, dann drehe ich um, gehe nach Rom rein, dann können sie mich jetzt auch kreuzigen. Wie gesagt, es ist eine Sage, ich weiß nicht, ob es stimmt, ob es so war. Aber warum machen Menschen so bescheuerte Sachen und so ähnliche Dinge sind ja passiert. Ich glaube, aus einem ganz, ganz wichtigen Grund. Weil sie tief in ihrem Innern verstanden haben, dass dieser Jesus alles ist. Dass dieser Jesus einfach alles ist. Und so möchte ich meine Predigt damit beenden. Du kannst dein Leben mit Sinnlosigkeit füllen und es wird Spaß machen vielleicht. Du kannst dich entscheiden, diese Last nicht im Leben zu haben. Kannst du machen. Oder du entscheidest dich und sagst, Gott, ich will die Last, ich will das Geschenk, weil ich will dich. Und dann wird er das mit dir hinkriegen. Dass es nicht nur eine Last ist, sondern dass es ein Geschenk ist. Dass du dieses Geschenk erleben darfst. Nachdem die Engel sich sehnen, ne? Gott schenkt dir die Kraft. Gott kann dir die Kraft schenken, zu verzichten, irgendwas bewusst nicht zu erleben, zu fasten oder was auch immer, zu spenden, wenn das dran ist, in die Mission zu gehen, wenn das dran ist, an deinem Arbeitsplatz zu bleiben, wenn es dran ist, deinen Arbeitsplatz zu wechseln, wenn es dran ist, was auch immer dran ist. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass Jesus nicht nur einen teuren Weg für uns hat, sondern einen Weg, der am Ende Werte schafft, die bleiben. Ein Weg, bei dem seine Herrlichkeit auch dein Herz erfüllen darf. Amen. Hast in mein Leben hineingewirkt und dass ich hier heute stehe, das ich weiß, Herr, ich habe es nicht zu verdanken meinem Theologiestudium oder nicht meinen Eltern, Herr, nicht meinen eigenen Glaubenserfolgen. Ich weiß, Herr, dass es allein deine Gnade ist, Herr. Und ich danke dir dafür, dass diese Freundlichkeit von dir noch viele Menschen bewegen und verändern darf, Herr. Dass wir uns freuen dürfen wie die Kinder, ja. Weil du gnädig bist. Amen.